nach langer Zeit mal wieder hier zu sein. Und mir geht's ähnlich wie Klaus. Ich bin auch nicht so ganz fit. Aber. Wie bitte, was? Ja, das ist genau. ich hatte eigentlich schon vor, ja, eigentlich vor einigen Tagen schon den Eindruck, dass ich heute eigentlich so ein gewisses seelsorgerliches Wort weitergeben soll. Und möchte einen Text lesen aus dem Johannesevangelium. Und da aus dem 20. Kapitel. Ich muss hier mal gerade. Okay. Und da ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und dann heißt es ab Vers 24, Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es passt eigentlich so vom Zeitraum, ja, fast so auf diesen Tag, ja, so eine Woche nach Ostern. So, das war so ungefähr dieser Zeitpunkt, als Jesus hier dem Thomas begegnet. Und diese Geschichte hat Thomas immer so diesen Beinamen der ungläubige Thomas eingebracht. Ja? So irgendwie immer wieder, es gibt Lieder über den ungläubigen Thomas, es gibt Bilder über den ungläubigen Thomas und es wird oft so in diese Richtung, ja, Thomas, das war der Ungläubige. Wo ich mich dann immer frage, also wenn wir uns das mal überlegen, Thomas, es war einer der 12 Jünger, er hatte alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Er hat in diesen 3 Jahren Jesus gedient. Er war einer derjenigen, die Jesus ausgesandt hat und die hinterher wiederkommen und sagen: Also wir haben Kranke gesund gemacht, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben dein Wort verkündigt. Und wir stellen uns hin und sagen: Ja, der Thomas, der war ungläubig. Also manchmal können wir schon sehr arrogant sein. Ne? Also manchmal, wenn jemand das so sagt: Ja, der Thomas, der war ungläubig, dann möchte ich am liebsten fragen: Okay, wie viele Kranke hast du geheilt? Wie viele Dämonen hast du ausgetrieben? Wo ist denn dein Glaube? Thomas hatte Glauben in diesen 3 Jahren immer wieder gehabt, immer wieder bewiesen. Und doch kommt hier irgendwie, kommt das so ganz komisch rüber, als wenn Thomas ja irgendwie ja, ganz neu erstmal von Jesus überzeugt werden muss, dass Jesus lebt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so und was hat das mit uns zu tun? Was heißt das für uns? Ich will es mal so sagen, manchmal kommen mir viele Christen sehr oberflächlich vor. Und das soll jetzt keine Schimpfpredigt über die Christenheit werden und keine Abrechnung mit was weiß ich. Aber manchmal kommen mir Christen sehr oberflächlich vor. Ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der schwer krank ist, und dann lese ich irgendwie so WhatsApp-Gruppe, ja, Gott hat ein Wunder getan, Gott hat ihn geheilt. Und ich denke, boah, super, dann ist jetzt ja gut. 2 Tage später lese ich dann, nee, dem geht's wieder ganz schlecht. Und das Problem ist, es geht immer so ein Hin und Her. Also irgendwie, Gott hat ein Wunder getan, nee, jetzt ist wieder schlecht, ihr müsst beten, und jetzt hat Gott wieder eingegriffen, jetzt ist wieder schlecht. Und ich denke manchmal, hey, vielleicht ein bisschen ausgewogener das Ganze. Ja, da ist eine Krankheit und wir beten darum, dass Gott eingreift. Und da gibt es manche Momente, da ist es gut und da freuen wir uns darüber. Das heißt aber nicht, dass ich mich da hinstellen würde und sagen, so, der ist jetzt geheilt. Manchmal ist manchmal so der Wunsch der Vater des Gedankens, oder? Ja, könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Ja, so, wie ehrlich sind wir? Boah, da ist eine Gemeinde, die haben Gemeindewachstum erlebt. Die waren vorher 50 und jetzt sind sie 100. Wahnsinn, da musst du hin. Und dann gehst du da hin und dann fragst du mal nach. Und dann merkst du, okay, von den 50 Leuten, die neu sind, kommen 45 aus anderen Gemeinden. Preis dem Herrn für die 5 Leute, die sich bekehrt haben. Der Rest ist eigentlich kein Gemeindewachstum, das ist Umverteilung. Aber wir feiern das. Boah, da ist eine große, große Anzahl. Und da musst du hin, das musst du dir angucken. Und ich denke, hey, bisschen mehr, ja, bodenständiger, vielleicht ein bisschen mehr auch mal nachdenken, überlegen, ja, so. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Punkten so, dass wir manchmal dazu neigen können, sehr oberflächlich zu sein. Vielleicht, weil wir gerne Erfolge erleben wollen. Wir wollen Gebetserhörung, wir wollen, dass da etwas passiert. Und ich finde das immer so gut, wenn für Leute gebetet wird und sie sagen, hey, Gott hat mich geheilt. Und wenn dann der Pastor sagt, okay, dann geh zum Arzt und lass es bestätigen. Sei ehrlich. Und ich habe so den Eindruck, der Thomas, das war so ein ehrlicher Typ. Das war so ein Typ, der hat hinterfragt. Der hat nicht einfach nur Hurra geschrien und ist mitgelaufen. War kein Ja-Sager. War keiner, der einfach nur nachgeplappert hat, was irgendwer erzählt hat. Sondern er hat nachgedacht, bevor er den Mund aufgemacht hat. Und er hat nachgedacht, bevor er so seine Schlüsse gezogen hat. Ich habe das manches Mal erlebt in Gemeinden, da, wenn irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, ja, und du weißt bei Satzungsänderungen, und dann habe ich gesagt, habt ihr dann noch irgendwelche Fragen? Ja. Wollen wir also jetzt die Satzung beschließen? Ja. Okay, dann wäre es dafür. Ja. Und wenn du dann hinterher mal nachfragen würdest, ja, was bedeutet denn dieser Paragraph? Keine Ahnung. Ja, aber ich habe doch gefragt, hast du noch Fragen? Ja, nö, habe ich nicht. Okay, ja, oberflächlich. Ja? So, verstehen wir? Oder ich habe ja jahrelang Jugendarbeit gemacht, in Jugendgruppen kann man das oft beobachten. Es gibt so Menschen, die sind Meinungsmacher. Und wenn sie das selber geblickt haben und da einen reifen Umgang mit haben, dann halten sie sich oft eher zurück. Weil sie ganz genau sagen, in dem Moment, wo ich was sage, sind sowieso alle meiner Meinung. Und dann kannst du die Diskussion hier schon wieder vergessen. Ja? Es gibt manchmal so Leute, einfach weil sie anerkannt sind in der Gruppe, weil sie vielleicht auch cool rüberkommen, weil sie irgendwie beliebt sind. In dem Moment, wo der sagt, das ist richtig, sagen alle, ja, der hat recht. Ohne sich selber Gedanken gemacht zu haben. Und ja, Thomas war nicht so. Sonst habe ich manchmal den Eindruck, bei den Jüngern war das manchmal so. In Johannes 14, da sagt Jesus ab Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und ich kann mir vorstellen, so die Jünger, die sitzen da, lauschen andächtig und sagen, ja. Später merken wir, dass eigentlich die Jünger nicht wirklich verstanden hatten, was Jesus da redet. Ja? Aber sie sagen erstmal, ja, Jesus, das hört sich gut an. Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und dann heißt es weiter, Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie könnten wir den Weg wissen? Also Thomas ist der Einzige, der so ehrlich ist und sagt, nee, Jesus, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich weiß nicht, wohin du gehst. Wie meinst du das? Was erzählst du da? Verstehen wir das? Ja? Jesus sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gut, dass Thomas diese Frage gestellt hat. Ich liebe diesen Vers, ja. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt das, weil Thomas mal nachfragt und sagt, Jesus, das möchte ich ein bisschen genauer wissen. Kennst du so Typen, die eher kritisch sind, die eher hinterfragen? Und wenn alle anderen sagen, ja, das finde ich gut, die sagen, oh, ich habe da mal noch so 2, 3 Fragen. Ich habe da noch mal so eine kritische Anmerkung. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Manchmal, ich habe viele Diskussionen mit meinen Arbeitskollegen so über Glaube, über Gott. Und manchmal wird das so dargestellt, naja, entweder glaubst du an Gott oder du bist ein logisch denkender Mensch. So, ne? So, also entweder glaubst du an das, was so die Wissenschaftler sagen und ziehst deine eigenen Schlüsse oder, naja, wenn du das halt nicht machst, wenn du halt ein bisschen blöd bist, naja, dann glaubst du halt das, was die Kirche sagt. Ja, so wird das oft dargestellt. Dabei ist ja interessant, dass gerade die, besonders die reformierten Christen sich für Bildung eingesetzt haben, Schulen installiert haben. Ja? Luther hat unglaublichen Einfluss einfach auf die Bildung in unserem Land gehabt. Ja? Also es war nicht so, dass einfach immer nur Leute waren, die gesagt haben, ja, nö, ich denke nicht nach. Nein, ich glaube, Gott hat uns einen Verstand gegeben, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben zu denken und wir sollten das benutzen. Und so war Thomas jemand, der so ein bisschen kritischer war, der so ein bisschen mehr hinterfragte. Ihr kennt vielleicht diese alte Einteilung in die 4 Charakterzüge oder 4 Charaktere, ja, so den Choleriker, der sich immer so schnell aufregt und den man so schnell auf die Palme bringen kann und den Sanguiniker, der immer gut drauf ist, immer sein Liedchen pfeift und durch nichts irgendwie, ne, sich so runterziehen lässt. Und den Phlegmatiker, dem gefühlt irgendwie alles egal ist und ach ja, das wird schon. Solche Leute, die, da könnte ich mich immer drüber aufregen, ja. So, ach ja, das wird schon. Ganz ruhig. Und irgendwie, wie ganz ruhig? Also wenn wir nichts machen, dann wird auch nichts passieren. Also ganz ruhig geht nicht. Ja, aber wird schon, ne? Mal locker. Und es gibt halt so diesen melancholischen Typ, der irgendwie ganz oft nachgrübelt, nachdenkt, irgendwie so in seinen Gedanken ist. Und ich glaube, der Thomas, das war so der melancholische Typ. Ja? Johannes und Jakobus waren vielleicht mehr, vielleicht Petrus auch, waren vielleicht mehr so die Choleriker. Ne? Sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen auf diese Stadt? Ja, so. Und Thomas ging mehr so in seinen Gedanken nach. Es gibt eine andere Stelle, wo wir so ein bisschen den Charakter, die Art von Thomas sehen. In Johannes 11, da lesen wir von Lazarus, der gestorben war und man hatte Jesus rufen lassen, aber Jesus ist halt nicht sofort dorthin gekommen. Und dann heißt es ab Vers 14, Johannes 11, ab Vers 14, dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber, oder dass ich nicht dort war. Damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben.
Thomas, was ist dein Problem? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja? Lazarus ist gestorben und wir gehen jetzt zu ihm.
Und Thomas sagt, ja, dann sterben wir mit. Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist eigentlich Thomas derjenige, der das Ganze hier logisch zusammenfasst. Mal so in die Denke, da mal so ein bisschen reinzukommen, im Judentum. Wo war denn jemand, der gestorben war? Wo ist der hin? Im Scheol, genau. Im Totenreich. Das war für die Juden ganz klar. Jemand, der gestorben ist, der ist im Totenreich. Und Jesus sagt, Lazarus ist gestorben, also Lazarus ist im Totenreich. Und jetzt gehen wir zu ihm. Also wo gehen wir hin? Ins Totenreich. Ja, wie kommen wir dahin? Indem wir sterben. Eigentlich logischer Gedanke. Und während alle anderen das irgendwie so überhören und sagen, oh, ich weiß auch nicht, wie Jesus das gemeint hat, aber wir gehen mal einfach mit, ist Thomas der, der seine Schlüsse zieht und sagt, naja, okay, dann lass uns mal mitgehen und mit ihm sterben. Jesus, was erzählst du da? Ja? Was heißt das?
Thomas.
Ich glaube, Thomas war nicht ungläubig, Thomas war einfach nur jemand, der hinterfragt hat. Und ich finde das gut, dass es solche Menschen gibt, die hinterfragen. Und ich finde das so genial, dass obwohl Thomas so viel hinterfragt hat und nicht leicht zu überzeugen war, dass er einer der Jünger Jesu war. Also Jesus hatte ihn irgendwann überzeugt. Jesus hatte sein Herz gewonnen. Jesus hatte sein Vertrauen gewonnen. Und er hatte irgendwann diese Entscheidung getroffen und hat gesagt, und Jesus, dir folge ich nach, denn du bist echt. Das, was ich an dir sehe, das ist echt. Das ist authentisch, das ist wahr. Das ist nicht nur irgendein Gedankenkonstrukt, das ist nicht nur irgendwas, irgendeine Theorie und man kann sich darin irgendwie verlieren. Nein, das ist wahr, das ist echt, das passt. Jesus, dir folge ich nach. Und dann kommt der Tag der Kreuzigung und wirft dieses ganze Gottesbild, was die Jünger hatten, was Thomas hatte, durcheinander. In Johannes 6, Vers 35 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und in Johannes 19, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Jesus, du hast gesagt, du bist das Brot. Und wenn man dir nachfolgt, wird man nie wieder Hunger haben. Jesus, du hast gesagt, wenn ich dir glaube, werde ich nie wieder dürsten. Und jetzt hängst du am Kreuz und sagst, ich habe Durst? Jesus, wie passt das zusammen? Wie kann das? Jesus, du hast gesagt, er werden Himmel und Erde vergehen, als dass deine Worte vergehen. Du lügst nicht. So, da hast du gesagt, man wird nie wieder Durst haben. Hier hängst du am Kreuz und sagst, mich dürstet. Jesus, wie passt das zusammen? Jemand, der oberflächlich ist, dem fällt das gar nicht auf. Jemand, der hinterfragt und nachdenkt, kommt an solchen Punkten ins Grübeln. Ein Thomas kommt an solchen Punkten ins Grübeln. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 32, siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und am Kreuz heißt es, und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema Sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Jesus, du hast gesagt, der Vater ist immer bei dir und jetzt hängst du am Kreuz und sagst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich jetzt auf einmal alleine? Jesus, was passiert hier gerade?
In Johannes 16, eigentlich in dem gleichen Gespräch, sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und wenige Stunden später ist es die Welt, die Jesus gefangen nimmt. In Form der Römer. Ja? Ist es die Welt, die Jesus verurteilt? Ist es die Welt, die Jesus foltert? Ist es die Welt, die Jesus hinrichtet? Ist es die Welt, die Jesus tötet? Und Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Können wir uns das vorstellen, dass bei Thomas da irgendwo eine Diskrepanz entsteht? Dass da irgendwo denkt, irgendwas passt hier nicht? Wir heute können das theologisch alles einordnen. Ja, natürlich, Jesus hat den Platz der gefallenen Menschen eingenommen am Kreuz. Deswegen war er getrennt. Deswegen hatte er Durst. Deswegen wurde er hingerichtet. Er hat unsere Strafe getragen. Er hat den Platz der Menschen ohne Gott eingenommen am Kreuz. Klar. Aber für jemand, der das einfach nur beobachtet und der sich das anhört, ist das manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Und ich habe den Eindruck, dass Thomas hier so einen Knacks, sag ich mal, ja, so einen Tiefschlag irgendwo einstecken muss, weil auf einmal nichts mehr zusammenpasst. Und so sondert er sich ab, lässt so ein bisschen mal den Kontakt zu den Jüngern ein bisschen schleifen, ist nicht mehr die ganze Zeit dabei, sondern zieht sich mal so ein bisschen raus und sagt, ich muss das erstmal verarbeiten. Kennst du solche Situationen? Das ist so oft in meinem Leben schon passiert. Man hat eine gewisse Theologie, man hat ein gewisses Gottesbild. Man hat ein Denken, wie Gott auch Situationen regelt und dann betest du und du glaubst und irgendwie passiert nichts. Dann startest du mit Hoffnung irgendwie in der Arbeit und dann merkst du irgendwie, nee, das läuft nicht. Habe ich mich da jetzt verhört? Gott, wo bist du? Ich dachte, das wird anders laufen. Kennt ihr solche Situationen? Ich will es mal so sagen, wir hatten ja vor Jahren hatten wir ja bei uns in der Familie einen schlimmen Unfall, wo unser zweiter Sohn ein Auge bei letztendlich verloren hat. Und in der Zeit, es wurde so viel gebetet und das war irgendwie für, sind Leute auf uns zugekommen und haben klar gesagt, hey, ja, und Gott wird den heilen. Ich habe ein Wort für dich. Meine Vorstellung war, ja klar, ja, Gott tut ein Wunder zur Ehre Gottes. Kann er immer noch tun. Kann er immer noch tun, natürlich. Aber so oft haben wir so ein Denken, ja, so läuft das. Wir wissen schon genau, wie es läuft. Halten wir diese Spannung aus, dass Gott manchmal nicht so handelt, wie wir es uns vorstellen? Halten wir das aus, dass Jesus eben nicht auf Knopfdruck reagiert? Oder dass er nicht immer unsere Vorstellungen so bedient? Kriegen wir das hin? Können wir das ab? Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Meine Schwägerin leitet eine leitet die Kinderkirche in einer großen Gemeinde. Und also das, was für uns Gemeinde ist, das ist bei ihr dann so der Mitarbeiterstab. Also sie hat einen Mitarbeiterstab von ca. 80 Mitarbeitern, so nur für Kinderbetreuung in ihrer Gemeinde. Und es war so, dass bei einem Ehepaar, die auch mitgearbeitet haben in ihrem Dienstbereich dort, sie waren schwanger, erwarteten ein Kind und die Ärzte sagten, das Kind wird nicht lebensfähig sein. Und wir sehen keine Chance, dass dieses Kind irgendwie ein normales Leben führen kann. Wurde gefragt, wollen Sie es abtreiben? Nein, wir wollen einfach dieses Kind bekommen. Und die ganze Gemeinde hat gebetet. Und dann ist dieses Kind zur Welt gekommen und es hat gelebt, aber es ist sofort, mehr oder weniger nach der Geburt, sofort auf die Intensivstation. Und man hat versucht, irgendwie dieses Kind zu operieren und einfach, dass es lebensfähig ist. Und wie gesagt, die ganze Gemeinde hat gebetet und eine Schwägerin sagte, das war so heftig, weil ständig kam irgendwie so in der WhatsApp-Gruppe und wurden irgendwelche Prophetien und Bibelstellen und hey, das habe ich heute Morgen in der Bibel gelesen, ich bin dein Arzt, der dich heilt und hey, und das ist genau für die und Gott wird das Kind anrühren und was weiß ich, was da alles erzählt worden ist. Und irgendwann ist sie da eingeschritten und hat das Ganze unterbunden und hat gesagt, ich möchte nicht mehr, dass ihr ihr irgendwelche Bibelstellen schickt und dass ihr ihr irgendwelche Prophetien schickt, es sei denn, ihr habt das vorher mir gesagt und ich werde das prüfen. Weil sie sagt, wir haben eine Verantwortung. Wir erzählen den Leuten irgendwas, nur weil wir uns nicht vorstellen können, dass Gott dieses Kind sterben lässt. Weil das nicht in unsere Theologie reinpasst, weil das nicht in unser Gottesbild reinpasst. Und das kann ja nicht sein, das darf ja nicht sein. Gott, du musst doch ein Wunder tun. Und manchmal ist dann der Wunsch der Vater des Gedankens. Deswegen sagt Paulus, wir sollen alles prüfen. Ja? Ganz sachlich, ganz entspannt. Prüft alles, das Gute behaltet. Und sie sagte dann eines Nachts, sie hatte geträumt, dass dieses Kind an dem Tag sterben wird. Und sie hat morgens nochmal, ist sie ins Gebet gegangen, hat Jesus gesagt, wie schlimm sie das findet und wie blöd sie das findet, dass er nichts tut. Ja? Wir dürfen ehrlich sein. Und an dem Tag ist das Kind gestorben. Und sie sagt, hey, wir haben diesen Kampf verloren. Aber, ja gut, Gott weiß warum. Ja, Gott hatte einen anderen Plan, wie auch immer. Wir hätten uns alle gewünscht, dass Gott ein Wunder tut. Und dann hätten wir das Ganze promotet. Und hier, guck mal, und Gott lebt und er tut Wunder. Und was weiß ich. Und was hätte man da evangelistisch draus machen können? Und was hätte das für die Gemeinde bedeuten können? Und wir haben dann immer so unsere Pläne. Jesus handelt anders. Halten wir das aus? Ich finde das so gut, dass der Thomas, als er in dieser Situation ist, dass die Jünger zu ihm sagen, hey, wir haben Jesus gesehen, Jesus ist auferstanden. Er hätte auch das machen können, was wir als Christen manchmal machen. Er hätte sich so eine Maske aufsetzen können und sagen können, ah, das ist ja toll, Jesus lebt. Und in seinem Herzen hätte er denken können, könnt ihr jedem erzählen, aber nicht mir. Aber ich spiele das mal mit, damit hier keiner nachfragt. Ich spiele das mal mit, damit keiner irgendwie, damit man mich in Ruhe lässt und lass sie das mal glauben. Thomas macht das nicht. Thomas ist sehr ehrlich. Und er sagt, ey Leute, das glaube ich nicht. Also damit Jesus mich neu überzeugt, muss ein bisschen mehr passieren. Und dann müssen wir uns das mal vorstellen, weil Jesus weiß das ja. Und dann lässt er ihn 8 Tage zappeln. Hätte Jesus nicht gleich am nächsten Tag dem Thomas begegnen können? Oder gleich in dem Moment? Er lässt den Thomas 8 Tage mit seinen Zweifeln, mit seinen inneren Kämpfen, lässt er ihn. Manchmal dauert das eine Weile, ne? Bis Gott antwortet, oder? Manchmal müssen wir warten. Und manchmal müssen wir durch Prozesse gehen, die wirklich Schmerzen verursachen, die wehtun. Und wo wir mit unserem Zweifel, wir mit unserer Hilflosigkeit irgendwo alleine stehen und sagen, Gott, wann kommst du? Wann machst du etwas? Wann veränderst du hier was? Und ich finde das so gut, dass letztendlich Jesus dem Thomas begegnet und sich auf diese Situation einlässt. Er sagt nicht, Thomas, also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet von dir. Damit musst du klarkommen. Also ich zeige dir meine Nägelmale jetzt nicht, weil, also bitte, ich denke, über den Stand sind wir doch wohl hinaus. Ja? Sondern Jesus geht genau auf diese Ebene und sagt, komm, gib deinen Finger her, kannst du reinlegen, du wolltest das. Gib mir deine Hand, du kannst sie in die Seite legen. Das ist in Ordnung, können wir machen. Ich wünsche uns das, dass wir in solchen Momenten, wo wir innerlich am Zweifeln sind, wo wir innerlich auch am Straucheln sind irgendwo und wo wir sagen, Gott, warum ist das jetzt so? Und warum passt das nicht zusammen mit dem, was ich eigentlich glaube und was ich gedacht habe zu glauben? Ich dachte, ich kenne dich. Ich dachte, ich weiß, wie du bist, wie du handelst. Und irgendwie passt das gerade nicht. Ich wünsche uns das, dass wir an dem Punkt ehrlich sind vor Gott und vor uns selbst und auch vor unseren Geschwistern. Und dass wir das auch als Gemeinden aushalten, diese Spannung. Ja, dass wir diese Spannung aushalten können. Okay, ja, da geht es gerade jemandem schlecht. Und wir überspielen das nicht. Hauptsache, wir sind alle gut drauf. Sondern wir stellen uns mit darunter. Wir stehen einfach zur Seite. Wir hören uns das an. Wir nehmen vielleicht mal einen Arm. Wir sagen einfach, hey, ich bin da, ja, wenn du mich brauchst. Wenn du reden willst, ich will dich nicht nerven, ich will dir nicht auf den Zeiger gehen, aber ja, kannst dich melden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche uns das, dass wir genau diese Begegnung mit Jesus haben. Zum Zeitpunkt, wenn Jesus sagt, so jetzt ist gut. Wie gesagt, es wird nicht immer sofort sein. Wir wissen von Thomas, nicht aus der Bibel, sondern so aus der Überlieferung, dass er als Apostel Jesus gedient hat. Noch jahrelang. Bis nach Indien ist er gekommen, hat dort Gemeinden gegründet, ist dort hingerichtet worden, als Märtyrer gestorben. Aber er war Gott treu. Aber es hat dieses Erlebnis gebraucht an der Stelle. Nur, dass ich mal zweifle, heißt nicht, dass ich sofort im Glauben gescheitert bin. Nur, dass ich mal an meine Grenzen komme, heißt nicht, dass ich überhaupt nicht mehr irgendwie, ja, dass ich Gott den Rücken gekehrt habe. Nein. Aber es heißt, dass ich an der Stelle sage, Gott, ich brauche hier eine Begegnung, ich brauche hier irgendwie ein Wort von dir, ich brauche irgendwie, dass du zu mir kommst und dass du mir begegnest. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das, dass wir ehrlich sind, dass wir aufrichtig sind. Eine christliche Band hat vor Jahren, also es ist wirklich schon, das ist schon Jahrzehnte her, haben sie ein Lied geschrieben, wo es immer wieder heißt, Verlierer, Verlierer, nur wer ehrlich lebt, gewinnt. Und wie sie das so beschreiben, ja, so, wir laufen weg voller Angst, aber wir haben ein Lächeln auf dem Gesicht. Und die Maske übermalt den Dreck, den man bei uns vermisst. Wir singen laut, wir lachen viel, verstecken unseren Frust, spielen oft ein frommes Spiel und scheinen selbstbewusst. Manchmal ist das so, weil wir das nicht so zeigen wollen, nicht so zugeben können. Hey Gott, ich habe gerade echt ein Problem. Möge Gott uns helfen, dass wir wie Thomas ehrlich werden, aufrichtig sind, authentisch sind. Und sagt, Gott, hier stehe ich, so geht's mir. Und an der Stelle brauche ich eine Begegnung mit dir. Und ich glaube, dass Gott uns genau auch an diesen Stellen diese Begegnung geben möchte. Ich möchte gerne beten. Vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht möchtest, dass wir irgendwelche Spielchen spielen, Herr, dass wir Kirche spielen, dass wir Nachfolge spielen, sondern Gott, du möchtest unsere Herzen, du möchtest, dass wir dir nachfolgen, so wie wir sind und dass wir aufrichtig sind vor dir, Herr. Herr, du weißt, wie schnell das passiert, dass wir, ja, vielleicht, weil wir Sachen nicht einordnen können, weil Sachen nicht so in unsere Vorstellung hineinpassen, weil Erlebnisse nicht in unsere Vorstellung hineinpassen, Herr. Herr, dass wir manchmal uns verschließen und dass wir uns manchmal so zurückziehen. Gott, und ich danke dir dafür, dass du das aushältst. Ich danke dir dafür, dass du das aushältst, wenn wir ehrlich sind mit dir. Ich danke dir dafür, dass du das aushältst und sehr gut damit umgehen kannst, Herr, wenn wir Zweifel haben. Wenn wir an Punkte kommen, wo wir denken, es geht irgendwo nicht weiter. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns herausforderst heute. Herr, dass wir ehrlich werden vor dir. Herr, dass wir diesen Stand einnehmen, dass wir sagen, Gott, ich brauche einfach deine Begegnung. Ich brauche dein Wort. Ich brauche es, dass du in meiner Situation mir begegnest, Herr. Und ich möchte nicht irgendwie nur etwas oberflächlich leben, Herr. Sondern ich möchte, dass es passt in meinem Leben. Ich möchte ehrlich sein in meinem Leben, Herr. Und ich möchte das, was ich mit dir erlebe, wirklich leben, Herr. Nicht mehr und nicht weniger. Herr, und du machst uns das immer wieder deutlich. Ja, alles in unserem Leben, was sich geistlich bewegen soll, basiert auf Glauben. Alles, was irgendwo, ja, Frucht bringen soll im Geistlichen, fängt an mit Glauben, Herr. Und du siehst, wie oft wir genau an diesem Punkt stehen, dass wir dir gerne glauben wollen, Herr, dass wir gerne mehr Glauben hätten, Herr. Gott, ich bitte dich einfach darum, dass du uns hilfst, dass wir wirklich mehr und mehr in diese Ebene hineinkommen, Herr, dass wir auch da, wo wir es nicht verstehen, sagen können, okay, Gott, ich verstehe es nicht und ich habe dann ein Problem, aber hilf mir, dir zu glauben. Hilf mir, dran zu bleiben an dir. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du all die Situationen in unserem Leben kennst, die uns Mühe machen, die wir auch nicht verstehen, die wir manchmal nicht so einordnen können. Ich danke dir dafür, dass du die Momente kennst in unserem Leben, die uns schwerfallen, Herr. Aber ich danke dir dafür, Herr, dass du uns genau an diesen Punkten abholen möchtest, Herr, und dass du zu deinem Zeitpunkt uns berühren möchtest, Herr, und uns begegnen willst. Herr, ich segne einfach jeden, dem es heute so geht. Herr, und ich danke dir dafür, dass du einfach mit uns weitergehen willst, Herr. Herr, dass das genau die Art ist, Herr, wie du mit uns Menschen arbeiten möchtest, Herr, dass du an den Punkten, wo wir scheitern, an den Punkten, wo wir straucheln, uns aufrichtest, uns begegnest und mit uns zusammen weitergehst, Herr Jesus. Ich danke dir für den Plan, den du hast mit uns. Ich danke dir für den Weg, den du hast für uns, Herr. Herr, und hilf uns, dass wir wirklich auf dich sehen. Und gerade dann, wo uns das schwerfällt, Herr, dass wir dich in den Fokus rücken. Dass wir unseren Blick auf dich richten, Herr. So oft schauen wir auf Umstände, Herr. Hilf uns, dass wir auf dich sehen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, dass du auferstanden bist. Danke, Herr, dass du lebst. Danke, Herr, dass du redest. Danke, Herr, dass du uns an der Hand nimmst und ja, dass du uns trägst, Jesus. Ich danke dir einfach dafür, dass wir mit dir gehen dürfen, Herr. Halleluja.